schaffen, ganz einfach. Darum sind wir eigentlich mit Gott eng verbunden. Und die Verbindung zwischen Gott und uns ist eigentlich mega stark. Weil Gott sagt von sich aus, ich bin euch treu und ich werde euch nicht untreu. Ich liebe dich und ich höre nicht auf. Also von seiner Seite ist die Anziehung und die Haftung ist immer da. Aber das Problem ist das, die Verbindung kann trotzdem abnehmen oder ganz aufhören, wenn wir uns lassen, abspalten von Gott. Jetzt könnt ihr euch fragen, ja, wie kann das passieren? Und so wie ein Keil, ein Holz, das extrem gut zusammenhält, relativ spielend kann spalten, so gibt es auch so Gedankenkeil oder Keil, wo uns von Gott trennen können. Und heute Morgen wollen wir anhand der Bewährungsprobe von Jesus die drei von diesen Keil kennenlernen. Und die Geschichte, die wir heute anschauen wollen, näher, ist aufgeschrieben in Markus 1, Vers 12 bis 13. Ich lese es gerade vor. Gleich nach der Taufe führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste. 40 Tage lang wurde er dort von Satan versucht. Er lebte mitten unter den wilden Tieren und Engel sorgten für ihn. So ist es im Markus-Evangelium geschrieben. Aber in den zwei anderen Evangelien, Lukas und Matthäus, steht noch viel mehr. Dort sind nämlich drei so Keil erwähnt oder drei so Versuchungen, wo Jesus sich müssen stellen. Die Geschichte ist jetzt ein bisschen speziell. In dieser Geschichte ist Jesus 40 Tage in der Wüste. Wie wir hier lesen. Richtig. Aber dann steht im Lukas und im Matthäus steht, da sei der Teufel gekommen und hat mit Jesus geredet. Wer hat das schon mal erlebt? Hand hoch. Ist doch schwierig, hä? Wie sieht der aus? Es wird nicht beschrieben. Was auch noch steht, schlagartig sind sie nicht mehr in der Wüste, sondern auf dem Dach vom Tempel. Wie ist denn das gegangen? Das Lustige ist, dann kommt plötzlich die dritte Szene und dann sind sie auf einem sehr hohen Berg oben, wo sie alle Königreiche dieser Welt sehen. Wer kennt so einen Berg? Hand hoch. Wo wir alle, also der Gitsche ist schon recht hoch. Für alle Urner, der Gitsche in Ehre, aber bei aller Höhe, es gibt keinen Berg, wo man die ganze Welt sieht, weil, wieso kann man nicht die ganze Welt sehen? Weil die Erde keine Scheibe ist. Darum die Geschichte ist ein bisschen, genau. Jetzt ist es also so, wir werden jetzt die Geschichte erzählen oder euch vorspielen. So, wie ich es mir vorstellen kann, dass es gewesen sein könnte. Vermutlich war es nicht so gewesen. Aber es war niemand dabei gewesen. Und woher als der Matthäus und der Lukas die Geschichte gewusst haben, weiss ich auch nicht. Aber was in dieser Geschichte innen ist, kann genauso zu uns reden, auch wenn wir jetzt nicht ganz genau wissen, wie es jetzt war. Gut. Und ich würde sagen, vielleicht zur Erklärung, ihr werdet es leuchtet vielleicht auch ein, aber einfach damit es wirklich sonnenklar ist, ich spiele den Jesus. Hä? Gut, also, es geht los. Wieder ein neuer Tag. Jetzt bin ich schon eine Menge Tage hier in dieser Wüste. Wie viele Tage bin ich jetzt schon in dieser Wüste? Es müssen sicher schon mehr als 30 Tage sein. Und eben so viele Tage habe ich schon nichts mehr gegessen. Schon langsam ein bisschen Hunger und so. Papa? Wie wäre es mit etwas zu essen? Etwa nicht, hä? Hey, wenn ich nur etwas zu essen hätte. Die eintönige Wüste. Papa, was soll ich eigentlich hier in dieser Wüste? So hast du mich da geführt. Bin ich nicht der Sohn Gottes, dein Sohn? Für was soll das gut sein? Wieso soll ich hungern?
Du bist doch der Sohn Gottes. Warum verwandelst du nicht die Steine in Brot?
Stimmt. Ich bin der Sohn Gottes. Papa, bist du das? Ich bin der Sohn Gottes. Ich könnte also die Steine in Brot verwandeln. Moment. Hat nicht mein Volk nach dem Auszug aus Ägypten auch in der Wüste müssen hungern? Der Papa hat sie in ein wunderbares Land führen, aber die Reise hat eben schon sehr lang gedauert. Sie wollten am liebsten zurück auf Ägypten. Dort hat es nämlich zu essen und zu trinken im Überfluss gehabt. Aber der Papa hat eben wollen, dass sie am eigenen Leben spüren, dass sie von ihm abhängig sind. Wie ein Kind von ihren Eltern. Von seinen Eltern. Ja, mein Volk, sie hat die Manna bekommen zum Essen, aber das Manna. Und der Papa hat jeden Tag hat er ihnen ein neues Manna geschaffen, das sie essen konnten. Damit hat er ihnen gezeigt, es braucht nicht nur Brot zum Essen, sondern der Mensch lebt von allem, was von Gott kommt, aus seinem Maul, jedem Wort. Der Mensch hat auch geistliche Bedürfnisse, nicht nur Bedürfnisse vom Körper. Was, Papa? Und ich soll die Steine in Brot verwandeln, weil ich es nicht mehr aushalte. Das kann doch gar nicht von dir sein. Ich werde mir nicht selber helfen. Du hast mich in die Wüste geführt und du wirst mich auch versorgen. Ah, schön. Bin ich wieder mal zu einer Wasserstelle gekommen. Meine Flasche wieder auffüllen. Das tut gut in dieser Wüste. Wenigstens trinken darf ich. Also. Du hast gesagt, ich sei dein geliebter Sohn bei meiner Taufe. Es hat gut getan. Aber ich habe das ja eigentlich schon lange gewusst. Und jetzt habe ich in der Taufe habe ich auch deinen Geist bekommen, der mich da angeführt hat in die Wüste. Und jetzt? Was kommt euch jetzt als nächstes? Wie soll ich meinen Auftrag als Retter der Menschheit eigentlich erfüllen? Was soll ich den Menschen sagen? Hören mir die Menschen überhaupt zu? Wenn ich mich hier anschaue in meinem Spiegelbild, wer sehe ich da? Ich bin ja ganz normal. Nichts Besonderes. Ich habe keine gute Ausbildung. Habe keine berühmten Eltern. Habe keine nichts Besonderes vollbracht. Ja, aber wenn ich etwas ganz Besonderes vollbringen würde, dann würden die Menschen schon mir zulassen wollen. Ja, das wär's doch. Papa, das könnte doch der nächste Schritt sein für mich.
Komm, steig aufs Dach vom Tempel.
Okay. Oh, geht weit, aber...
Schau die vielen Leute da unten im Hof. Und jetzt spring da ab. Da werden die Leute sicher glauben, dass du der versprochene Retter bist. So etwas hat nämlich noch niemand gemacht. In der Bibel steht doch, Gott befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Für wer gelten die Worte, wenn nicht für dich, der Sohn Gottes? Also, auf was wartest du noch? Spring!
Stimmt, auf was warte ich noch? Es klingt gut, aber... Papa! Ist das von dir? Da kommt mir doch wieder eine Geschichte in den Sinn. Von meinem Volk. Hat es nicht in der Wüste der Papa dich herausgefordert? Sie haben verlangt, dass der Papa ein Wunder macht, um zu bestätigen, dass er bei ihnen ist. Der Papa hat dann Wasser aus dem Felsen sprudeln lassen, wo Mose mit seinem Stab dagegen geschlagen hat. Aber dann hat der Mose dem Volk gesagt, das ist falsch, das dürft ihr nicht. Du sollst Gott, der Herr, nicht versuchen, hat er ihnen gesagt. Ja, das ist die Antwort. Papa, es ist falsch, dich zu versuchen. Ich will dir nicht vorschreiben, wie du handeln musst. Ich will nicht unzufrieden sein mit dem, wie du handelst. Du wirst mich richtig führen. Schritt für Schritt. Ja. Also oben abspringen ist es nicht, aber ich bin schon gespannt, wie du mich willst. Was du für einen Weg willst gehen mit mir. Wie ich von ganz unten ganz raufkomme. Ich meine, nach meiner Geburt haben mir meine Eltern gesagt, sie seien ein Prophet gekommen, der Prophet Simeon. Und er hat nach meiner Geburt gesagt, dass ich ein Lichtzeug für alle Völker. Ich werde den Papa allen Völkern näher bringen, hat er gesagt. Und ich werde zur Herrlichkeit von meinem Volk. Also so etwas wie ein Prachtsexemplar. Ich, ein Prachtsexemplar. Ja, aber da kommt mir doch wieder etwas in den Sinn. Der König Salomo nämlich. Es hat ja keinen gegeben, als der König Salomo, der so eine Ausstrahlung hatte wie er. Er war unfassbar reich, hat wunderschöne Paläste gebaut und niemand war so kostbar und prunkvoll gekleidet wie er. Von überall her sind die Leute auf Jerusalem gekommen um den Salomo zu bestaunen. Wenn ich so ein prachtvoller König wäre, dann würde ich das, die Prophezeiung vom Simeon erfüllen. Ich? Ein König? Vielleicht sollte ich mich mit dem Gedanken anfreunden. Hey, was könnte ich alles bewirken, wenn ich so ein König wäre? Ich könnte all die Ungerechtigkeit auf dieser Welt beseitigen. Ich könnte dafür sorgen, dass es den Armen und den Unterdrückten gut geht. Ja. Ja, nicht nur ein König. Wie wäre es mit dem König der Könige? Ich meine, wenn die Leute von überall her auf Jerusalem kommen, um zu schauen, was für ein guter König ich bin, dann werde ich sozusagen ein König der Könige. Alle werden auf mich hören und meinem Vorbild folgen. Ist doch ein schöner, guter Traum.
Es muss nicht ein Traum bleiben. Komm. Schau mal all die Königreiche von dieser Welt an.
Wow!
Ich will dir Macht über all die Länder geben und all diesen Schätze, die hier verborgen sind. Weil ich kann darüber entscheiden, wem ich die Macht gebe.
Echt? Dann könnte mein Traum wahr werden. Ja, schon sehr bald.
Komm. Du musst nur da vor mir ankneunlen und mich anbeten. Und dann gehört das alles dir.
Das ist ja ganz einfach. All die Königreich und ich Herr über alles. Aber Moment, wenn ich dich anbete, dann wende ich mich vom Papa ab. Papa! Da kommt mir wieder etwas in den Sinn aus der Bibel. Heiliger Geist, hast jetzt du mich daran erinnert? Aha. Da hat doch der Mose am Volk gesagt, sie sollen nicht anderen Götter hinten nachlaufen, nur den Jahwe anbeten und ihm dienen. Und immer, wenn sie sich daran gehalten haben, ist es allen gut gegangen. Aber wenn sie sich von Gott abgewendet haben und gedacht haben, sie können es besser, dann sind sie unter die Räder gekommen und von den anderen Königen unterdrückt worden. Ja, und hat nicht die Schlange die Eva getäuscht im Paradies, wo sie ihr gesagt hat, dass Gott ihr etwas vorenthalten hat. Wenn sie sich von Gott abwenden würde, dann würde sie selber so etwas selber sein wie Gott. Das ist doch ein Fallen. Ich bin zwar Gottes Sohn, aber ich bin nicht ein Mensch, ich bin ein Mensch. Und der Papa sitzt auf dem Thron. Er soll regieren, nicht ich. Gott allein will ich anbeten. Ihm will ich dienen. Und jetzt, Satan, du Versucher und Lügner, lass mich in Ruhe! Halleluja! Jetzt ist plötzlich still. Oh. Oh, das ist jetzt flott. Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ah, das Kaffee. Ah, super. Und das Kirschstängel, ja, das ist jetzt flott. Dem hat jetzt echt nicht gerechnet. Hey, danke vielmal. Danke vielmal, Papa. Und danke euch. Gut. Danke vielmals. Also, Geschichte haben wir gehört. Ich hoffe, Sie sind ein bisschen rausgekommen. Wir wollen jetzt, es sind ja drei Keile drinnen vorkommen, wir wollen jetzt schnell die drei Keile noch einmal zusammen anschauen. Nehmen wir Keil Nummer 1. Was war der erste Keil gewesen? Wer weiß es? Willst du sagen? Hand hoch. Brot, jawohl. Bei dem ersten Keil geht es darum, um unsere Bedürfnisse, was wir gern hätten. Der erste Keil zwischen Gott und Mensch ist ein Gedanke. Ich bin unzufrieden mit dem, wo Gott gibt und wo ich kann. Wie viel schöner wäre es doch in Ägypten? Das, was der andere hat, ist so viel schöner. Er hat so viel mehr. Der erste Keil. Gott verspricht uns nicht Überfluss. Er sagt nicht, ich werde dich überschütten mit Reichtum und du wirst am Champagner oder am Gocki versticken. Sagt er nicht. Wir haben vielleicht nicht immer Freude, Wasser zu trinken, oder? Mit Freude uns vielleicht an einem Kaffee oder einem Sirup oder einem Gocki oder einem Glas Wein. Aber brauchen wir ein Glas Wein? Brauchen wir ein Gocki? Eigentlich, wenn wir ein Glas Wasser haben, haben wir eigentlich genug. Auch wenn wir vielleicht gerne mehr wollen. Lange es in einem gewissen Moment, dass wir einfach nicht zufrieden sind, weil wir gerne etwas anderes haben als das, was wir haben. Der erste Keil. Der zweite Keil ist unzufrieden mit dem, was Gott macht. Mit dem, was er tut. Und wollen etwas ändern an dem, was Gott tut. Ich bin unzufrieden mit dem, wie er handelt. Wäre es nicht super, wenn wir ohne Anstrengung und Schmerzen und vor allem sofort könnten ins Ziel kommen? Wäre doch super, oder? Wenn wir einfach können sagen, schwupp, ich bin auf dem Berg oben. Ich muss gar nicht auflaufen, ich muss nicht schwitzen, keinen Rucksack tragen, die Füße machen nicht weh, kein Blottern, nichts. Ich bin einfach zack auf dem Berg oben. Wäre doch schön. Wieso der Aufwand? Wieso hat überhaupt Jesus 40 Tage hungern in die Wüste? Wieso hat das Volk Israel 40 Jahre müssen, durch die Wüste wandern, um ins verheißene Land zu kommen? Das braucht nicht ein Jahr, die ganze Reise. Aber sie waren 40 Jahre in der Wüste. Wieso? Das ist so, wie Gott arbeitet mit uns. Und hat meistens, er hat immer einen guten Grund, wieso wir vielleicht nicht von A nach B auf dem direkten Weg gehen. Von da, wo wir heute sind und dort, wo Gott uns haben will, kann es vielleicht lang gehen. Vielleicht machen wir ein paar Umwege und ein paar andere Stationen. Und es kann dann vielleicht, gerade wenn ihr denkt, ich will doch mich für Gott einsetzen, ich habe eine Berufung auf meinem Leben, ich will etwas Grosses für Gott machen. Und dann sind wir in unserem normalen Leben und arbeiten und es geht nicht vorwärts. Und aber Leute, der Mose ist erst mit 80, hat er angefangen mit seinem Dienst für Gott, wirklich. Dann hat er nämlich angefangen, mit dem Volk rauszuführen, mit 80. Oder es ist eigentlich, sind die Leute, die bei uns heute als Risikogruppe zählen, oder? Vor allem. Ist es so? Und der Mose hat vielleicht gesagt, mit 80 fängt das Leben an. Aber dann ist es richtig Post abgegangen, oder? Und das müssen wir vielleicht auch, das muss ich jetzt ja nicht sagen, ihr, die 15 sind und 11, dass ihr müsst warten bis 80, bis Gott etwas machen mit euch. Das wollte ich nicht sagen. Aber Gott hat manchmal einfach einen Weg, wo er geht mit uns, der vielleicht nicht so ist, wie es uns passt. Das ist der zweite Keil. Der dritte Keil ist, dass der Mensch denkt, ich brauche Gott nicht. Ich bin selber Gott. Der Gedanke, ich kann es selber besser. Oder Unzufriedenheit mit Gott. Selber heisst ja, Gott meint es nicht wirklich gut mit mir. Ich weiss besser, was gut für mich ist, als er, der mich gemacht hat. Das ist der dritte Keil. Wäre es nicht einfacher und bequemer, wenn wir sagen könnten, komm, wir lassen das mit Gott einfach sein, ich mache selber, was mir passt. Das klingt doch bequem, oder? Das ist doch einfacher. Du musst nicht immer einen fragen oder nicht die ganze Zeit überlegen, ist es, passt ihm jetzt das auch, was ich jetzt gerne hätte und gerne machen würde. Das ist doch viel einfacher. Aber es ist eine Versuchung. Und wir sind nicht gemacht für das. Jetzt, wenn wir uns die drei Keile anschauen, oder? Unzufrieden mit Gott selber. Unzufrieden mit dem, wie er handelt. Unzufrieden mit dem, was er gibt und was ich habe. All diese Keile sind Gedanken. Passiert alles in unseren Gedanken, greift unsere Gedanken an. In dieser Geschichte ist der Teufel nicht ein Krieger, der mit Waffengewalt uns schaden will. Das, was der Teufel probiert in dieser Geschichte, ist nichts anderes als Jesus von Gott wegzubringen. Ein Keil zu treiben zwischen Jesus und seinem Papi. Dass Jesus und der Keil kann eben sein, ja, ich finde jetzt, ich habe jetzt Hunger und ich will jetzt Brot. Da hat er sich entfernt von seinem Papi. Das ist das, was er probiert hat, die Trennung anzubringen zwischen Jesus und seinem Papi. Und was sagt uns das über eigentlich unsere Beziehung zwischen Gott und uns? Für der Teufel glaubt nämlich, nein, er weiß es, dass nichts dir mehr schadet, als wenn du und dein Papi eine schlechte Verbindung haben. Es schadet dir nichts mehr. Krankheit muss dir nicht schaden. Krankheit ist einfach nicht schön und ist Leid. An sich ist es nichts Schönes, aber es trennt dich ja nicht von Gott. Aber wenn dich etwas von Gott trennen kann und du auf dich selber gestellt bist, der Teufel weiss, es schadet dir nichts so fest, wie wenn du mit Gott keine Verbindung hast. Er ist, und das ist ja alles, was er probiert hat bei Jesus, ihn zu trennen von seinem Papi. Und bei uns ist es nicht anders. Es heisst nämlich in der Bibel, dass Jesus genauso versucht worden ist, wie wir auch versucht worden sind. Oder auch versucht werden. Man kann es aber auch umgekehrt sagen. Genauso wie Jesus versucht worden ist, werden wir auch versucht. Darum sind die Keile sind nicht die Keile von Jesus. Wo eigentlich, wir können sagen, ja, es ist in der Bibel, es wird beschrieben, interessant zum Lesen, wie der Teufel versucht hat, Jesus ein bisschen herauszufordern, dass er wirklich sich qualifiziert für als Messias. Nein, die Keile gilt für uns auch. Bei Jesus ist es eben so, es heisst am Schluss, der Teufel hat ihn verloren für eine Zeit lang. Also man kann daraus schliessen, Jesus war wahrscheinlich nicht nur einmal in der Versuchung gewesen, sich unabhängig von seinem Vater zu handeln. Es heisst aber auch, er hat es nie gemacht. Er hat immer bestanden. Aber er ist sehr wahrscheinlich nicht nur in diesen 40 Tagen in der Wüste eigentlich in der Gefahr gewesen oder versucht worden, etwas zu machen, wo ihn von seinem Papi getrennt hat. Aber er hat es nie gemacht. Er hat es immer irgendwie erkannt und können abwehren. Es fängt in deinen Gedanken an. Und das beste Mittel gegen all diese Trennung vom Papa ist, wenn wir ihn lieb haben. Wenn eine grosse Anziehung mal da ist. Wenn nicht nur er uns lieb hat, sondern wenn wir merken, der Papi ist das Beste, was mir passieren kann. In meinem Leben ist es so, es hat niemand mich so lieb wie mein Papi im Himmel. Niemand. Und das glaube ich. Da bin ich tief in meinem Herz, hat er mich berührt. Und ich weiß, er liebt mich und ich kann ihn auch gerne. Und ich weiß, er ist der beste Ort, den es gibt für mich. Bei ihm zu sein, mit ihm zusammen, da bin ich zu Hause. Das ist mein Zuhause, mein allererste und wichtigste Zuhause. Weil alles rundum wegfällt, all meine Lieben nicht mehr sind, meine Familie, meine Frau, meine Eltern, meine Geschwister, meine Freunde, ihn habe ich dann noch. Er ist nicht weg. Und wenn das ist, das ist schon mal ein guter Anfang, wenn wir von Gott Gott gern haben. Aber dann kann Gott uns auch helfen, die Keile zu entdecken, wenn sie kommen und uns von Gott trennen wollen. Wie so ein Holzstück will trennen. Und für das hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Wir haben ja heute Pfingsten, feiern wir Pfingsten. Pfingsten ist ein Fest, wo der Heilige Geist auf die Welt kam, das erste Mal. Das erinnern wir uns daran. Und er kann uns ja helfen, die Keile zu erkennen. Und macht uns dann gescheit in der Situation. Und wir haben jetzt noch ein bisschen, weil eben die Keile ein bisschen der rote Faden sind heute Morgen, haben wir noch ein kleines Vertieferli uns ausgedacht. Und zwar dürfen Kinder sich ihren eigenen Keil gestalten. Zwar sind sie ein bisschen kleiner als die. Aus Holz. Da hinten im Kigo-Raum hat es eine Station, wo man mit einem so einem Holzbrenner oder auch mit dem Filzstift kann man die Keile beschriften mit eurem Namen und ihr könnt den mitnehmen und euch ein Etui legen oder in den Hosensack nehmen, weil er passt nämlich in den Hosensack und dann kann ich daran erinnern, aha, Keil, gibt es etwas, wo mich vom Papi trennen will? Bin ich nicht zufrieden mit irgendetwas von ihm? Kann uns das darauf aufmerksam machen, aha, das könnte jetzt so eine Versuchung sein. Also, alle Kinder und die sich als Kind noch fühlen oder nicht mehr weiter hier sein, nein, ihr dürft hintergehen jetzt. Carmen ist da hinten, Madeleine kommt auch gerade. Und für die Erwachsenen ist es so, wir haben ich habe so eine kleine Zusammenfassung gemacht von dieser Botschaft. Also von dieser Geschichte und von den Hauptgedanken. Und unten für hat es noch Fragen zur Vertiefung. Ich könnte die jetzt euch mal zu Gemüt führen. Ihr könnt aber auch die mitnehmen und eurer Kleingruppe besprechen. Oder das Zweite als Ehepaar euch mal Gedanken darüber machen. Die Idee ist, dass wir jetzt noch eine Zeit haben vom Lobpreis. Wir singen noch eins, drei Lieder miteinander. Ich könnte das auch einfach setzen und vertiefen lassen. Und genau. Und es ist so, für die Erwachsenen gibt es nachher auch noch einen Keil, die Madeleine verteilt den auch noch, so, zur Erinnerung. Da steht, es beginnt in den Gedanken. He? Steht dort drauf. Das wäre dann das Vertieferli für euch. Und ja, jetzt werde ich wieder Ewe und Team übergeben für den zweiten Block Worship.